Hallo und willkommen, du. Ich habe mir heute dein Unterlagenpaket angesehen. Wirklich faszinierend. Alles aus den frühen 90ern. Und man hat echt das Gefühl, man schaut da einem deutschen Erfinder, einem Dr. Edgar Schmidt, direkt über die Schulter. Wie er an zwei, komplett unterschiedlichen Wegen arbeitet, um an Süßwasser zu kommen.
Ja, das ist es.
Unsere Mission heute ist also, die Physik und diesen unglaublichen Einfallsreichtum dahinter zu verstehen. Einerseits diese riesige, fast industrielle Anlage, die die Wärmeenergie aus dem Meer nutzt.
Und auf der anderen Seite was ganz anderes.
Genau, dieses kleine, clevere Gerät, das Wasser direkt aus dem Nebel holt. Okay, lass uns das mal auseinandernehmen.
Absolut. Und was ich an diesen Dokumenten so spannend finde, ist nicht nur die Technik. Es ist auch so eine Art Zeitkapsel, oder?
Ja, total.
Man sieht den globalen Kontext der frühen 90er. Dieses plötzlich explodierende Bewusstsein für Wasserknappheit. Da stehen Sätze drin, wo die strategische Bedeutung von Süßwasser ganz offen mit Erdöl verglichen wird. Das war die große Sorge damals.
Um zu verstehen, warum sich jemand wie Dr. Schmitz überhaupt damit beschäftigt, müssen wir genau da ansetzen. Die Quellen zeichnen ja ein ziemlich düsteres Bild von der damaligen Lage. Der Bedarf an entsalztem Meerwasser ist, so steht es hier, förmlich explodiert.
Das ist wirklich keine Übertreibung. Die Zahlen, die du da vor dir hast, sind echt beachtlich. Stell dir mal vor, die weltweite Produktion ging von 0,4 Milliarden Kubikmetern 1970 auf 5,0 Milliarden 1990.
Das ist eine Verzwölffachung in nur 20 Jahren.
Genau, die Kurve ging quasi senkrecht nach oben.
Oh, also diese Zahl 5 Milliarden Kubikmeter, die ist ja so riesig, die kann man sich kaum vorstellen. Aber es gibt da diese eine Veranschaulichung in den Unterlagen, die ist bei mir echt hängen geblieben.
Die mit dem Äquator?
Ja, man könnte mit dieser Wassermenge einen Ring um den gesamten Äquator bauen, der 11 Meter breit und 11 Meter hoch ist.
Wahnsinn.
Das macht die Dimension erst greifbar.
Und das war ja nur der Stand von damals. Die Prognose war ja noch viel düsterer. Man ist davon ausgegangen, dass nur 10 Jahre später, also um die Jahrtausendwende, über 30 Länder unter bedrohlichem Wassermangel leiden würden. Der Markt für neue Lösungen war also riesig. Die Dringlichkeit war enorm.
Aber die Methoden, die man damals hatte, waren ja ziemlich brachial, oder? Hier steht, über 70% wurden durch Verdampfung gewonnen. Das heißt doch im Grunde, man hat Meerwasser einfach gekocht.
Mit Unmengen an Öl und Gas. Genau das war's. Ein simpler, aber eben extrem energieintensiver Prozess. Und der hatte massive technische Tücken.
Welche denn?
Sobald du Meerwasser über, sagen wir, 120 Grad erhitzt, fallen bestimmte Salze aus. Also so Zeug wie Magnesiumhydroxid oder Calciumsulfat.
Ah, Kesselstein.
Genau, aber in extrem. Das führt zur sogenannten Krustenbildung. Das verstopft dir die Rohre, die Heizelemente, die ganze Anlage wird lahmgelegt.
Und wie hat man das gelöst?
Mit Chemie. Man musste ständig Säuren zugeben, zum Beispiel Schwefelsäure, um diese Ausfällung zu verhindern. Das macht alles teurer und komplizierter. Und es gab noch ein anderes Problem.
Nämlich?
Ein langfristiges. Selbst im entsalzten Wasser bleiben minimale Restsalze. Wenn du damit über Jahre hinweg Felder in trockenen Regionen bewässerst, reichern sich die Salze im Boden an.
Und machen ihn unfruchtbar?
Potenziell, ja. Du löst ein Problem und schaffst dir auf lange Sicht ein neues.
Das ist die perfekte Überleitung zur ersten großen Idee in den Unterlagen. Weg von dieser Brachialmethode hin zu etwas viel eleganterem. OTEC.
Richtig.
Ocean Thermal Energy Conversion. Man will also die thermische Energie des Ozeans nutzen. Aber eben nicht, indem man noch mehr Energie reinpumpt, sondern einfach das nutzt, was eh schon da ist. Und hier wird's, finde ich, wirklich faszinierend.
Das Prinzip ist physikalisch bestechend. Man nimmt warmes Oberflächenwasser, das hat in den Tropen so 28 Grad, und leitet es in eine Kammer.
Okay.
In dieser Kammer herrscht ein starker Unterdruck, ein Grobvakuum. Und jetzt kommt der Trick. Bei so niedrigem Druck siedet Wasser nicht erst bei 100 Grad, sondern schon bei diesen lauwarmen 28 Grad. Es verdampft also, ohne dass man es extern heizen muss.
Moment, das klingt fast zu einfach. Man macht ein Vakuum und das warme Meerwasser fängt von alleine zu kochen?
Im Grunde ja. Der Teufel steckt natürlich im Detail. Man braucht riesige Anlagen, damit das effizient ist. Aber das Prinzip stimmt. Der Dampf, der entsteht, ist reiner Wasserdampf. Die Salze bleiben zurück.
Und diesen Dampf muss man dann wieder flüssig kriegen.
Genau. Den leitet man an einen Kondensator. Und der wird mit eiskaltem Wasser gekühlt, das man aus 500, manchmal sogar 1000 Metern Tiefe hochpumpt.
Das hat ja nur noch so 4 bis 5 Grad.
Exakt. Der Dampf schlägt sich an den kalten Rohren nieder, kondensiert und tropft als reines, destilliertes Süßwasser runter.
Die Natur liefert also alles. Die Wärme von oben, die Kälte von unten. Die Temperaturunterschiede sind ja gewaltig. In den Tropen über 20 Grad. Aber selbst vor den Kanaren, wo Dr. Schmidt wohl aktiv war, sind es ja ganzjährig noch um die 14 Grad Unterschied.
Ja, der Ozean wird so zu einem gigantischen, kostenlosen Sonnenkollektor.
Und die Idee war damals ja nicht komplett neu, oder?
Nein, überhaupt nicht. Aus den Unterlagen geht ja hervor, dass es da eine richtige internationale Forschungsbewegung gab. Die USA hatten, angestoßen durch die Ölkrise, über 200 Millionen Dollar in die OTEC-Forschung gesteckt.
Und Japan auch.
Ja, Japan war auch ganz vorne mit dabei, vor allem mit dem Ziel, solche Anlagen zu exportieren.
Aber es gab auch Rückschläge. Ich lese hier von einem riesigen Förderantrag aus Frankreich bei der EG. 120 Millionen Dollar. Abgelehnt 1984.
Genau. Und die Begründung war ziemlich vernichtend. Mangelnde Überzeugungskraft, ungelöste Korrosionsprobleme, zu hoher Kapitalbedarf.
Wahrscheinlich war der gefallene Ölpreis der wahre Grund, oder?
Das kann man vermuten, ja. Plötzlich war der ökonomische Druck weg, nach Alternativen zu suchen. Und das führt uns zu einem ganz entscheidenden Punkt in den Unterlagen. Diese eine Faustregel.
Oh ja, die ist krass.
Die spezifischen Investitionskosten einer OTEC-Anlage halbieren sich, wenn man die Kapazität vervierfacht.
Das ist ein brutales Skalengesetz. Das heißt im Grunde, go big or go home. Du kannst keinen kleinen, günstigen Prototypen bauen. Du musst von Anfang an riesig denken und hunderte Millionen investieren, damit es sich rechnet.
Und das hat natürlich viele Investoren abgeschreckt. Genau da setzt aber Dr. Schmidts Vision an. Er hat dieses Go-Big-Prinzip verstanden, aber er hat es mit einem radikal anderen, cleveren Design versucht.
Seinem AMSS-System. Aquamarine-System Schmidt.
Genau. Eine OTEC-Anlage, die fast komplett unter Wasser betrieben wird.
Okay, und wie funktioniert die genau?
Also das Herzstück ist dieses riesige Tauchrohr. Stell dir das vor wie einen gigantischen, senkrechten Strohhalm, mehrere hundert Meter tief im Meer.
Der oben aber geschlossen ist.
Richtig. Ganz oben, nahe der warmen Oberfläche, ist die Verdampferkammer. Da strömt das warme Wasser rein und verdampft im Vakuum. Und dieser Wasserdampf füllt dann das ganze riesige Rohr nach unten.
Ah, und das Rohr selbst ragt ja hinab ins kalte Tiefenwasser. Das Rohr ist der Kondensator.
Exakt. Der Dampf im Inneren kühlt an den Wänden ab, die von außen vom kalten Wasser umspült werden. Er kondensiert, rinnt die Wände runter und sammelt sich ganz unten. Von da wird es dann abgepumpt.
Das klingt auf dem Papier genial. Quasi passiv. Der Ozean macht die ganze Arbeit. Aber da werde ich skeptisch. Passiv im Ozean, einem der aggressivsten Umfelder der Welt. Was ist mit Biofouling? Algen, Muscheln, die alles zusetzen.
Das ist der Wundepunkt, ja.
Oder die Korrosion. Über Jahrzehnte. Wird das adressiert?
Das wird adressiert. Also die ganze Vorrichtung ist nicht starr, sondern mit einer einzigen Ankerkette befestigt. Sie richtet sich mit der Strömung aus. Und sie kann bei Stürmen tiefer abtauchen.
Ein technisches U-Boot zur Wassergewinnung.
Sozusagen. Und was das Biofouling angeht, deuten die Unterlagen an, dass man auf spezielle Kupfer-Nickel-Legierungen und die kontinuierliche Strömung gesetzt hat. Aber du hast recht, das wäre im Langzeittest die größte Herausforderung gewesen.
Okay, wir haben also dieses gigantische Unterwasserkraftwerk. Eine riesen Ingenieursleistung. Aber was mich wirklich überrascht hat, ist, dass Schmidt parallel an einer Idee gearbeitet hat, die das komplette Gegenteil ist.
Mhm.
Nicht riesig. Nicht im Meer, sondern klein, dezentral, an Land. Wasser direkt aus der Luft holen.
Genau, der Nebelabscheider. Und hier wechselt er komplett das Spielfeld. Weg von der Thermodynamik, rein in die Strömungslehre. Und wieder ist das Prinzip rein mechanisch passiv. Es braucht nur Wind.
Beschreib mal, wie das Ding funktioniert.
Also, stell dir einen Kasten vor. Vorne eine breite Öffnung. Da strömt der nebelhaltige Wind rein.
Okay.
Innen drin verengt sich der Kanal wie eine Düse. Die Luft muss also stark beschleunigen. Bernoulli-Prinzip.
Die Luft wird schneller. Aber wie trennst du jetzt das Wasser von der Luft? Die strömen ja zusammen dadurch.
Und hier kommt der eigentliche Trick. Trägheit. Direkt nach der Beschleunigung wird der Luftstrom im Gerät scharf umgelenkt. Eine 180-Grad-Kurve.
Ah.
Die leichten Luftmoleküle, die sind agil. Die schaffen die Kurve. Aber die Wasslertröpfchen im Nebel sind tausendfach schwerer und träger.
Die fliegen also geradeaus weiter, während die Luft abbiegt.
Exakt. Die Zentrifugalkraft schleudert sie quasi aus der Kurve. Sie fliegen geradeaus, prallen gegen eine Auffangwand, verbinden sich zu größeren Tropfen und rinnen nach unten. Die trockene Luft strömt am Ende wieder raus.
Das ist es, was mich an den Dokumenten so beeindruckt. Das ist ja nicht nur eine Skizze. Der Mann hat die komplette Physik dahinter durchgerechnet.
Absolut.
Seitenlange Berechnungen zur Reinholdszahl, zur stokestischen Reibung. Er hat den mathematischen Beweis angetreten, dass es funktionieren muss.
Und er hat es quantifiziert. Seine Berechnungen zeigen, bei einer ganz geringen Windgeschwindigkeit von nur 1 m/s...
Das ist ja nur ein laues Lüftchen.
Ja. Und bei einer Einlassfläche von 1 m² könnte man in einer typischen Küstennebelwolke theoretisch 432 Kilogramm Wasser pro Tag gewinnen.
400 Liter, das ist ja unglaublich viel.
Ja.
Das versorgt locker eine Familie.
Ja.
Aber das ist dann keine Lösung für eine ganze Stadt wie das OTEC-System.
Nein, überhaupt nicht. Das ist eine dezentrale Lösung. Perfekt für einzelne Häuser, kleine Siedlungen in Küstenregionen mit viel Nebel. Chile, Peru, Namibia, Kanarische Inseln.
Man stellt das Ding einfach auf einen Hügel und erntet Wasser.
Genau. Keine beweglichen Teile, keine Elektronik, kaum Wartung.
Wenn wir das jetzt mal zusammenfassen, wir haben hier zwei unglaublich elegante Entwürfe. Auf der einen Seite die gewaltige, kapitalintensive OTEC-Anlage, das AMSS-System. Das zapft die unerschöpfliche Energie des Ozeans an.
Und auf der anderen Seite der kleine, geniale Nebelabscheider. Ein perfektes Beispiel für angewandte Strömungslehre. Dezentral, günstig, robust. Was beide Entwürfe aber eint, ist dieser Gedanke, mit den Kräften der Natur zu arbeiten, nicht gegen sie. Er hat nicht versucht, mit roher Gewalt Wasser zu kochen. Er hat die Physik genutzt. Temperaturgradienten, Massenträgheit. Das ist schon ein faszinierender Einblick in den Maschinenraum eines Erfinders.
Und das wirft für mich eine letzte, entscheidende Frage auf. Wir schauen hier auf 30 Jahre alte Ideen. Wenn du dir die heutige Situation ansiehst, Klimawandel, noch größere Wasserknappheit, aber auch viel bessere Materialien, Computersimulationen, moderne Steuerungstechnik, welche dieser beiden Ideen hätte heute eine neue, vielleicht sogar bessere Chance? Der Gigant im Meer oder der Zwerg an der Küste?